Ja, ihr habt das Thema ja vielleicht eben schon gelesen. Auffallen, aber wie? Auffallen kann man ja zum Beispiel durch das Äußere, vielleicht mit so einem schicken Hut oder besonderem Schmuck, vielleicht auch bunte Haare, Tattoos oder irgendwelche Klamotten. Alles, was einfach irgendwie ins Auge fällt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Auffallen ist aber auch möglich durch das, was ich sage oder tue. Zum Beispiel durch eine besondere Art zu reden. Man kann sich auch irgendwo festkleben oder von einer Autobahnbrücke abseilen. Und bestimmt fallen euch noch andere Möglichkeiten ein. Aber wie fallen wir denn als Gemeinde auf? Wie kann das Leben der Gemeinde in ihrem Umfeld einen Unterschied machen? Ich denke, die Frage ist nicht so pauschal für immer, für alle Zeiten und alle Orte so zu beantworten. Aber ich denke auch, es gibt bestimmte Merkmale oder Prinzipien, die allgemein gelten. Denn auch wenn sich Kultur oder Gesellschaft verändern, Gott ist, war und bleibt derselbe. Und wenn ihr mal die Lesung aus 5. Mose 10 mit dem Titusbrief vergleicht, da werdet ihr bestimmt einige Parallelen finden. Also Hausaufgabe sozusagen für die nächste Woche. Gott ist absolut zuverlässig. Sein Wille und sein Wesen verändern sich nicht, auch über Jahrtausende hinweg. Ich möchte heute mit euch den Titusbrief anschauen und die Prinzipien, die Paulus Titus an die Hand gibt. Aber bevor wir das machen, müssen wir denn als Gemeinde überhaupt auffallen? Was denkt ihr? Einige denken ja, manche sind unentschieden oder trauen sich nicht, was zu sagen. Ja, natürlich. Kennt ihr solche Werbespots, also so komische Werbespots, die überhaupt keinen Sinn ergeben? Das liegt daran, es geht dabei gar nicht um Sinn, sondern es geht dabei ums Auffallen. Hauptsache, dieses Produkt bleibt bei den Konsumenten irgendwie in Erinnerung. Und es muss sich auch von dem Angebot der Konkurrenz abheben. Und wenn wir die frohe Botschaft von Jesus weitergeben möchten, dann muss auch klar werden, dass dieses Angebot, das, wozu Jesus einlädt, anders ist, dass es besonders ist. Ob wir uns jetzt aufs Auffallen konzentrieren sollten und den Sinn über Bord werfen, ist dann sicherlich eine andere Frage. Ich musste bei dem Thema an das Motto der Allianzmission denken. Deshalb habe ich das heute Morgen auch angezogen. Das lautet: Menschen bewegen, Welt verändern. Und das geht nicht, ohne dass wir uns abheben. Das ist das eine. Und das andere ist, Gemeinde Gottes ist anders. Das sind nicht mehr die Menschen, die sie einmal waren. Aus zerbrochenen, sündigen Menschen sind Heilige geworden. Bürger des Reiches Gottes und Erben des ewigen Lebens. Und dieser Gedanke ist die Grundlage für alle Verhaltensweisen, die Paulus fordert. Zwischen vielen ethischen Anweisungen finden sich zwei theologische Abschnitte im Titusbrief, die als Begründung dienen. Der erste Abschnitt steht in Titus 2, den Versen 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. So sollst du zu ihnen reden, sie ermahnen und mit allem Nachdruck zurechtweisen. Niemand darf dich verachten. Und den anderen Abschnitt finden wir in Titus 3, die Verse 3 bis 7. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglicher Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Ein Grund, sich so zu verhalten, wie es dem Wesen Gottes entspricht, ist seine Gnade, die allen Menschen Rettung bringen soll. Gott hat in Jesus ein unbeschreiblich großes Opfer für uns gebracht. Und dieses Geschenk, das kann nicht ohne Folgen bleiben. Freude, Dankbarkeit, Ehrfurcht müssen zur Veränderung im Lebensstil führen. Und Gottes Gnade erzieht uns dazu. Das heißt, er selbst formt seine Kinder, dass sie fähig werden, heilig zu leben. Aber dennoch ist auch jeder aufgefordert, daran mitzuarbeiten. Es liegt in unserer Verantwortung, Gott und seinem Wort Raum in unserem Leben zu geben. Das ist so ähnlich wie bei einem Samen. Ich kann den Samen weder zum Keimen noch zum Wachsen bringen, aber ich kann den Boden vorbereiten und ich kann gießen. Ich kann die Bedingungen schaffen, dass die Pflanze wachsen kann. In seinem zweiten Brief fordert Petrus dazu auf, dass die Gläubigen allen Fleiß, schreibt er, oder allen Eifer daran setzen sollen, dass verschiedene Dinge in ihrem Leben wachsen können. Die Kinder Gottes haben eine großartige Zukunft vor sich. Sie haben eine Hoffnung, die alle Möglichkeiten und Freuden dieser Welt übersteigt. Und wenn sie daraus leben, dann merkt man das. Und dazu kommt, dass sie den Wunsch ihres Vaters teilen, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist die Grundlage, auf der Paulus beschreibt, wie die Christen auf Kreta leben sollen. Paulus hatte nämlich Titus auf Kreta zurückgelassen mit dem Auftrag, Ordnung ins Gemeindeleben zu bringen. Kreta gehörte zum Römischen Reich und die Menschen lebten entsprechend der griechisch-römischen Kultur und Gesellschaftsordnung. Aber es gab auch kulturelle Eigenheiten. Wir kennen das ja auch zum Beispiel von unterschiedlichen Regionen in Deutschland. In Hamburg sind ganz andere Bräuche zu finden als vielleicht in München und im Erzgebirge gibt es andere Traditionen als im Rheinland. Und die Kreter, die waren berühmt oder vielleicht viel eher berüchtigt für Lügen, Genusssucht und Geldgier. Also wer da Urlaub macht, denkt dran, das war früher so. Nicht, dass ihr da mit Vorurteilen hinfahrt oder sowas. Also der Ruf der Kreter damals war nicht gerade positiv. Die Gemeinden auf Kreta waren noch recht jung und auch in sich noch nicht gefestigt. Sie suchten nach Struktur im Inneren und nach einem Profil nach außen. Und da gab es wohl zahlreiche Menschen, die falsche Lehren verbreiteten und so Menschen vom Evangelium wegbrachten. Und diesen Leuten ging es meistens, passend zum kretischen Ruf, ums Geld. Und häufig waren sie auch Betrüger und sie hielten sich selbst nicht an das, was sie lehrten. Deshalb ist der erste Auftrag an Titus, dass er Gemeindeleiter einsetzt, die die gesunde Lehre, wie Paulus das nennt, bewahren und die Gemeinde im Sinne Gottes führen würden. Es sind also gute Hirten gefragt nach dem Vorbild Jesu. Sie sollen im Gegensatz zu den falschen Lehrern einen Lebensstil pflegen, der zu ihrer Lehre passt. Und Ähnliches gilt auch für alle anderen Gruppen der Gemeinde. Paulus greift verschiedene gesellschaftliche Gruppen auf und gibt da ganz spezielle Anweisungen für ihr Verhalten. Alte und junge Männer, alte und junge Frauen und auch Sklaven. Auch sie sollten sich dementsprechend verhalten, was Gott in seinem Wort sagt. Und dabei gibt es immer ein Ziel, die Ehre Gottes. In Titus 2 finden wir drei Sätze, mit denen Paulus begründet, warum die Personengruppen sich so verhalten sollen, wie er es schreibt. Da heißt es in Vers 5, und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. In Vers 8, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt und uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Und in Vers 10, damit sie in allem der Lehre von unserem Gott und Retter Ehre machen. Paulus ist es wichtig, dass das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Denn die Konsequenzen sind weitreichend. Paulus ist Missionar durch und durch und sein oberstes Ziel ist es, dass Menschen von der rettenden Gnade Gottes erfahren. Deshalb darf der Glaube auf gar keinen Fall abstoßend wirken, sondern er soll eine große Anziehungskraft haben. Und natürlich ist ihm immer wichtig, dass Gott geehrt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Bibelprojekt oder Bible Project kennt. Die formulieren für den Titusbrief Paulus' Missionsstrategie folgendermaßen. So, die machen so schöne Poster. Zu jedem Buch der Bibel gibt es eine Übersicht. Das ist wirklich super gut gemacht. Und da oben in diesen Tontopfdingern, deren Namen mir gerade nicht einfällt, steht drin, welche Missionsstrategie Paulus im Titusbrief beschreibt. Und zwar heißt es da, die Gemeinde sollte ein Mittler für Veränderung sein, nicht durch Kriege gegen die Kultur oder Anpassung, sondern durch weise Beteiligung an der Kultur. Hingabe zu Jesus und dem Allgemeinwohl wird die Schönheit der Botschaft vom rettenden Gott offenbaren. Die Gemeinde soll sich weder abkapseln noch auf Konfrontationskurs gehen, aber sich eben auch nicht vollkommen anpassen. Wusstet ihr, dass man Hummeln an ihrem Hintern erkennt? Oder vielmehr die verschiedenen Hummelarten anhand ihres Hinterteils unterscheiden kann. Die drei gängigsten Arten, das sind die Steinhummel, die Ackerhummel und die Erdhummel. Das Erkennungsmal der Ackerhummel ist ein gelbbrauner Hintern, das der Steinhummel ein orange-rotener und das der Erdhummel ein weißer. Seit ich das weiß, beobachte ich die Hummeln, die bei uns im Garten sind, ganz genau und kann dann rausfinden, was für eine das ist. Finde ich total cool. Aber welches Merkmal oder welche Merkmale sollen denn die Gemeinde charakterisieren? Welche Eigenschaften die Lebensweise der Christen bestimmen? Woran erkennt man die? Paulus beschreibt für die verschiedenen Personengruppen, wie sie sich verhalten sollen und welche Charaktereigenschaften wichtig sind. Und die hängen zum einen mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten der Region und Zeit zusammen und den speziellen Herausforderungen, denen die jeweilige Gruppe damals gegenüberstand. Es finden sich daher so eher allgemeine Eigenschaften, aber auch sehr konkrete Anweisungen. Was ist Paulus dabei wichtig? Erstens, Lehre und Leben müssen zusammenpassen. Zweitens, Christen sollen sowohl öffentliches als auch Privatleben so gestalten, dass sie nicht angreifbar sind. Und drittens, Gottes Heiligkeit soll sich in ihrem Verhalten widerspiegeln. Welche Eigenschaften dienen jetzt diesen Zielen? Da habe ich im Titusbrief 6 Stück gefunden und die stelle ich euch jetzt nach und nach vor. Das erste ist Integrität. Das bedeutet, dass jemand unbescholten zum einen und zum anderen verbindlich, zuverlässig, treu und ehrlich ist. Ein integrer Mensch tut, was er sagt. Klare moralische Vorstellungen bestimmen sein Handeln. Bei ihm weiß man immer, woran man ist. Und er ist das Gegenteil des klischeehaften Kreters. Er lügt und betrügt nicht. Und damit ist auch alles erfüllt, was Paulus wichtig ist. Lehre und Leben passen zusammen. Ein solcher Mensch ist nicht angreifbar. Und er lebt zur Ehre Gottes. Er verkörpert eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes, die Paulus direkt am Anfang des Titusbriefes auch thematisiert, weil sie eben im Gegensatz zu den Verhältnissen auf Kreta steht und so in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung hat. Gott ist zuverlässig und treu. Er ist wahrhaftig. Diese Eigenschaft Gottes ist für jeden Christen von grundlegender Bedeutung. Denn was wäre denn, wenn wir uns auf Gott und sein Wort nicht zu 100% verlassen könnten? Das zweite ist Selbstbeherrschung. Den Begriff nennt Paulus hier nicht direkt, aber verschiedene Dinge, die sich unter dem Oberbegriff zusammenfassen lassen. Über die Gemeindeleiter sagt er zum Beispiel in Kapitel 1, dass sie nicht jähzornig sein sollen. Ebenso gilt für sie wie auch für die älteren Männer und Frauen, dass sie sich nicht betrinken sollen. Die älteren Frauen bekommen dann noch so eine Spezialanweisung, nämlich nicht klatschsüchtig zu sein. Dass man besonnen sein soll, erwähnt Paulus auch mehrfach. Es ist wichtig, die eigenen Wünsche, Gedanken und Gefühle im Griff zu haben. Nicht impulsiv und unkontrolliert zu handeln. Zum eigenen Wohl genauso wie zum Wohle anderer. Wer besonnen ist, denkt, bevor er den Mund aufmacht oder irgendetwas tut. Er ist in der Lage zu überprüfen, ob es im Sinne Gottes ist. Das Dritte ist Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu den Kretern und ihren Göttern ist Gott nicht willkürlich und ungerecht. Er ist gerecht. Und so sollen auch die Christen gerecht sein. Sie sollen sich in ihrem Verhalten gegenüber anderen nicht von Habgier oder anderen Gelüsten leiten lassen und von ihren Gefühlen bestimmen lassen, sondern vom Wort Gottes. Das Vierte, Freundlichkeit. Und zwar gegenüber jedem. Was ist damit konkret gemeint? Guten Tag sagen, die Tür aufhalten, lächeln, jemanden vielleicht in der Warteschlange vorlassen. Freundlichkeit kann sich definitiv in so kleinen Dingen zeigen. Was hier aber gemeint ist, ist eine Einstellung. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit neben freundlich wäre mild oder gütig. Es geht also um eine dem Gegenüber zugewandte Haltung. Wenn jemand nicht den eigenen Vorteil sucht und nur auf sich blickt, sondern in verständnisvoller Weise mit anderen umgeht. Im Zusammenhang mit Freundlichkeit nennt Paulus auch, dass Christen friedfertig sein sollen und über niemanden schlecht reden. Und das passt alles perfekt zusammen. Wer freundlich und gütig ist, der sucht keinen Streit und muss auch nicht immer auf seiner Meinung beharren. Genauso passt es nicht zu dieser Grundeinstellung, andere schlecht zu machen. Da heißt es auch mal nachsichtig zu sein mit den Fehlern anderer. So wie Gott jeden trotz seiner Schwächen angenommen hat, sollen auch wir andere annehmen. Christen sollen großzügig sein in allen Belangen, so wie Gott mit seiner Gnade großzügig ist. Das Fünfte, Verantwortung. Egal zu welcher gesellschaftlichen Gruppe jemand gehörte, jeder trug seinen Teil der Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Titus für die Gemeinde. Auch die Gemeindeleiter hatten für die Gemeinde eine besondere Verantwortung. Die Älteren für die Jüngeren, Eltern für ihre Kinder, Ehepartner füreinander, jeder Bürger für die Gesellschaft. Paulus betont dabei immer wieder die Vorbildfunktion. Titus sollte ein Vorbild für alle sein. Die Gemeindeleiter für die Gemeinde, die älteren Frauen für die Jüngeren und so weiter. Und letzten Endes ist die Gemeinde als Ganzes, wie auch jeder Einzelne, für das nichtchristliche Umfeld ein Vorbild. Durch ihr Verhalten sollten sie ein Abbild Gottes sein. Seine Heiligkeit, seine Gnade und Liebe sollten durch sie sichtbar werden. Und sie sollten die Gesellschaft positiv mitgestalten und prägen. Und das Sechste, Gottesfurcht. Das ist die Grundlage, die Leitlinie für alles, der bestimmende Faktor. Dabei geht es nicht um Angst, sondern um Ehrfurcht. Es geht nicht darum, dass man sich aus Angst vor Strafe an alle Regeln hält. Es geht darum, aus dem Bewusstsein über die Größe, Heiligkeit und Gnade und Liebe Gottes herauszuhandeln, die Ehre Gottes in den Mittelpunkt zu stellen, sich zu fragen, was zum Wesen Gottes passt und was seiner Herrlichkeit gerecht wird. Paulus entwirft für Titus das Bild eines tadellosen römischen Bürgers. Männer, die sich der Regierung unterordnen, treue Ehemänner und gute Väter sind. Männer, die man sich als Nachbarn wünscht, weil sie keinen Streit vom Zaun brechen, die Verantwortung übernehmen, sie selbst im Griff haben, ehrlich und gütig sind. Frauen, die sich in die gesellschaftliche Ordnung einfügen und ihren Haushalt gut führen, die sich zurückhalten können, nicht rebellieren, sorgsam mit ihren Worten umgehen, friedfertig und freundlich sind. und damit fallen sie auf, ohne aufzufallen. Sie sind ein Teil der Gesellschaft und bringen sich positiv ein. Aber sie leben nicht nach der berüchtigten Kultur der Kreta. Denn Geldgier, Genusssucht, Betrügereien, Lügen und Ungerechtigkeit passen nicht zu Gott. Und damit heben sie sich automatisch von ihrem Umfeld ab und machen einen Unterschied. Wenn die Gemeinden Kretas nicht nur auf das eigene Wohl bedacht sind, sondern ihre Mitmenschen im Blick haben, dann sind sie anders. Wenn sie sich gegen das Unrecht stellen und für andere da sind. Die Gesellschaft zur Zeit von Paulus und Titus hatte eine feste Struktur. Es gab klare hierarchische Ordnungen und gesellschaftliche Regeln, was als angemessen galt und was nicht. Diese waren auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Sicherheit des Einzelnen. Denn wer in dieser Struktur nicht eingebunden war, bekam existenzielle Probleme. Und deshalb hält Paulus es auch für so wichtig, dass Christen diese Ordnung bewahrten und nicht die Freiheit des Evangeliums nutzten, um dagegen zu rebellieren. Natürlich gab es auch zu der Zeit Strömungen, die etwas ändern wollten, und Menschen, die sich nicht an Regeln hielten. Hinter der geordneten Fassade wurden Orgien gefeiert, fremdgegangen, bestochen, intrigiert und jede Menge anderer Unfug. Es gab also ein Idealbild, aber nur wenige lebten danach. Da passte Lehre und Leben sozusagen nicht zusammen. Und genau da konnte die Gemeinde einen Unterschied machen, indem sie wahrhaftig lebte. Genauso, indem sie sich Genauso, indem sie all die von Sünde behafteten Dinge, die die Gesellschaft und die Menschen schadeten, nicht taten, sondern sich nach den guten Eigenschaften Gottes richteten. In den Schwächen der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Lebens konnte sich die Kraft Gottes beweisen. Nun ist unsere Gesellschaft anders als die vor knapp 2000 Jahren im Römischen Reich. Unsere Gesellschaft hat an Struktur verloren. Wir versinken in unendlichen Möglichkeiten bei fast allem. Es gibt Gesetze, natürlich Verkehrsregeln, Schulpflicht und jede Menge Formulare. Staatliche Struktur ist als irgendwie noch vorhanden, aber was das gesellschaftliche Leben angeht, ist fast alles möglich. Kein festes Familienmodell, keine klaren Werte. Selbst bei Höflichkeitsregeln weiß keiner mehr, was sich eigentlich gehört. Jeder kann alles sein, was er möchte. Es ist wirklich so ganz anders als zu biblischen Zeiten. Und da liegt ja auch immer so die Schwierigkeit. Wie übertragen wir das jetzt auf heute? Dabei gibt es einen einfachen Teil. Alle Verhaltensweisen, die sich aus dem Wesen Gottes ergeben, sind in allen Zeiten gut. Also Integrität, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Verantwortung und Gottesfurcht sind nach wie vor Richtwerte für das Verhalten jedes Einzelnen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Christen damit immer einen Unterschied machen. Denn diese Welt ist von Sünde bestimmt und wer die göttlichen Eigenschaften auslebt, hebt sich automatisch ab. Die guten Eigenschaften Gottes werden immer gebraucht, um den Schwächen der Gesellschaft entgegenzuwirken. Deshalb braucht Gemeinde eine gesunde Lehre. Jeder muss wissen, was Gottes Wort sagt und was ihn ausmacht, damit er oder sie Gewohnheiten bilden, Entscheidungen treffen und sich entsprechend der Heiligkeit Gottes verhalten kann. Dann macht er Werbung für das Evangelium in allem, was er tut. Jede Gemeinde in jeder Kultur muss sich immer wieder fragen und prüfen, was ihr Umfeld braucht. Wo die Schwächen der Gesellschaft liegen. Das kann in Stuttgart anders aussehen als in Rostock, in Nairobi anders als in Tokio und in Eibelshausen anders als in Recife. Und das ist der Teil, wo es dann ganz konkret und praktisch wird, wo von Zeit zu Zeit auch Veränderungen und neue Ideen notwendig sind. Grundlegende Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen gelten immer. Es ist nur die Frage, wie sie sich im Einzelnen in unserem Umfeld ausleben lassen. Auch heute noch ist der Mensch auf sich selbst ausgerichtet, vielleicht oft noch mehr als früher, weil Individualität so wichtig geworden ist. In der römischen Welt wurde der Einzelne viel mehr über die Gemeinschaft definiert. Es sind auch jetzt noch Menschen wichtig, die für den anderen sind und nicht nur für sich selbst. In einer Gesellschaft, in der vieles immer beliebiger wird, sind integere Menschen gefragt. Leute, auf die man sich verlassen kann, die tun, was sie sagen, die klaren Prinzipien folgen, die nicht heute das eine glauben und morgen das andere. Es fehlt auch oft an Orientierung. Und das ist etwas, was Gemeinde geben kann, indem sie klar darin ist, wovon sie überzeugt ist, indem sie lebt und sagt, dass nicht alles egal ist, sondern dass es gut und schlecht, richtig und falsch gibt. Mir scheint, wir befinden uns in so einer Art kollektiver Identitätskrise. Das sind so die Fehler der Vergangenheit gemischt mit den 1000 Möglichkeiten. Und das führt irgendwie dazu, dass immer mehr Menschen Probleme haben, herauszufinden, wer sie eigentlich sind und was sie können. Dann gibt es auf der anderen Seite verschiedene Idealbilder, die Menschen unter Druck setzen und dem gegenüber Trends, die die Einzigartigkeit eines jeden und dessen Wertschätzung in den Mittelpunkt stellen. Auch wenn offiziell mehr oder weniger alles möglich ist und erlaubt, gibt es Vorurteile und Ausgrenzung. Besonders online werden schöne, angestrichene Fassaden präsentiert. Versagen will da keiner, wenn es auch mittlerweile viele Profile in sozialen Netzwerken gibt, die gerade Schwächen präsentieren. Und letzten Endes ist es auch vollkommen egal, ob ich die Fassade oder das dahinter präsentiere. Hasskommentare kriege ich sowieso. Die Gemeinde kann gegenüber dem allen ein Ort sein, wo Menschen erleben, dass sie ohne Angst und ihre Schwächen offenbaren können, wo keiner beleidigt oder ausgegrenzt wird, ein Ort, wo sie sicher sind und Hilfe bekommen, Heilung erleben. Hier können sie ihre Identität als geliebtes Kind Gottes finden und ja, feststellen, dass sie wertvoll und einzigartig sind. Und an der Stelle sehe ich auch eine ganz große Chance und Verantwortung gegenüber den Kindern, dass sie von klein auf gestärkt werden in dieser Identität, dass sie lernen, dass sie mit Jesus an ihrer Seite ihren Weg machen können durch all die verwirrenden Dinge, die auf sie zukommen. Das war jetzt keine allumfassende Beschreibung, sondern einfach nur so ein paar Anregungen und Gedanken, die ich dazu hatte. Da seid ihr jetzt gefragt, das für euch und für die Gemeinde weiterzudenken. Gottes Ziel ist Heilung, Wiederherstellung. Er will ganz machen, was zerbrochen ist. Das ist ein wesentlicher Orientierungspunkt für evangelistische Aktivitäten, für Missionsarbeit. Schauen, wo im Umfeld der Gemeinde etwas kaputt ist, wo Menschen Hilfe brauchen. Gemeinde soll nicht auffallen, weil sie sich abgrenzt vom Rest der Gesellschaft. Wir müssen auch nicht aufgefallen durch eine bestimmte Kleidung oder andere Äußerlichkeiten. Auch nicht dadurch, dass unsere Häuser oder Gärten anders aussehen, wir bestimmte Lebensmittel meiden, keinerlei Hobbys pflegen oder uns nie etwas gönnen. Wir sollen als Teil der Gesellschaft leben und können tun, was alle tun, solange es nicht dem Wort Gottes widerspricht. Damit sind der Anpassung klare Grenzen gesetzt. Gemeinde soll aber auch auffallen durch das, was sie sagt und tut. Nicht, indem wir eine abgehobene Sprache haben oder seltsame Riten pflegen, sondern dadurch, dass Gottes Gnade und Liebe aus unseren Worten spricht, dass seine Wahrheit verkündet wird und indem wir da sind, wo in unserem Umfeld Not ist, indem wir unsere Türen öffnen für die zerbrochenen Herzen. Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind, erkennen, was sie brauchen, damit sie Gottes heilende Kraft erfahren können. Und das gilt auch nicht nur für Außenstehende, sondern für jeden und jede, die zur Gemeinde gehört oder zur Gemeinde kommt. Die Gemeinde sollte ein Mittler für Veränderung sein. Nicht durch Kriege gegen die Kultur oder Anpassung, sondern durch weise Beteiligung an der Kultur. Hingabe zu Jesus und dem Allgemeinwohl wird die Schönheit der Botschaft vom rettenden Gott offenbaren. Amen.